SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Bad Friedrichshall ist eine Kleinstadt im Norden Baden-Württembergs im Kreis Heilbronn mit etwa 20.000 Einwohnern. Ein beschaulicher Ort, gelegen an Neckar, Kocher und Jagst, also mit viel Natur und mit einer reichen Geschichte rund um den Rohstoff Salz. Doch gestern Abend war diese Idylle auf einen Schlag vorbei. Ein maskierter Mann stürmte eine Firma in Bad Friedrichshall. Er hat eine Waffe und beginnt zu schießen. Zwei Männer sterben, ein dritter schwebt in Lebensgefahr. Es folgt eine aufwendige Fahndung von Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei. Wenige Stunden nach der Tat wird dann der mutmaßliche Täter gut 30 Kilometer entfernt in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis festgenommen. SWR-Reporter Peter Wedig über den Tag gestern in Bad Friedrichshall.
Dass etwas nicht stimmt, merkt man hier in Bad Friedrichshall schnell an diesem Abend. Es sind nur wenige Autos auf den Straßen unterwegs, doch gefühlt ist fast jedes zweite, das entgegenkommt, ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Noch gibt es nur wenige Fakten darüber, was hier passiert ist, fasst Polizeisprecher Marcel Dominke zusammen.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat sich gegen 17.45 Uhr eine maskierte Person in ein Firmengebäude in der Siemensstraße in Bad Friedrichshall begeben. Die Person war mit einer Schusswaffe bewaffnet, hat im Firmengebäude Schüsse abgegeben und durch diese Schussabgaben zwei Personen tödlich verletzt und eine dritte Person lebensgefährlich.
In der betroffenen Firma werden Präzisionszahnräder produziert und das seit über 5 Jahrzehnten. Sie ist in Familienbesitz und im Ort bekannt, erzählt Bürgermeister Timo Frey.
Von daher sind das furchtbare Ereignisse, die bei mir tiefe Betroffenheit auslösen. Und da gilt jetzt nächstes Mal unser Mitgefühl natürlich den Opfern und deren Angehörigen, aber auch allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firma.
Bürgermeister Timo Frey war gerade im Rathaus, als er von der Tat erfahren hat.
Und ich bleibe jetzt nächstes Mal vor Ort und gucke, ob man auf irgendeine Weise unterstützen kann im Rahmen unserer sehr bescheidenen Möglichkeiten als Stadt. Nächstes Mal muss die Polizei ihre Arbeit tun, das ist mir das Wichtigste.
Und das tut sie. In Bad Friedrichshall ist die Spurensicherung bei der Arbeit und keine 30 Kilometer weiter ein Spezialeinsatzkommando. Gegen 11 Uhr abends wird in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis ein 52-jähriger Tatverdächtiger verhaftet. Er soll laut Polizei auch in der Firma arbeiten.
Und jetzt ist die Polizei dabei herauszufinden, warum der mutmaßliche Täter in Bad Friedrichshall zwei Menschen erschossen und einen weiteren schwer verletzt hat. Das Motiv für die Tat ist zurzeit noch unklar. Infos zu den Schüssen in der Firma in Bad Friedrichshall auch online unter swraktuell.de und in der SWR Aktuell App. Ein Dauerbrenner-Thema in der Politik ist, dass fast alle Städte und Gemeinden viel zu wenig Geld haben. Der Städtetag Baden-Württemberg warnt jetzt, dass sich die finanzielle Lage vieler Kommunen in diesem Jahr weiter verschlechtern wird. Es drohten Einsparungen bei Schwimmbädern, Theatern oder Museen, fürchtet der geschäftsführende Vorstand des Städtetags Ralf Pross. Aus Stuttgart berichtet SWR-Reporterin Hanna Vogel.
Die Situation sei besorgniserregend, sagte Pross dem SWR. 70-80% der Städte im Land hätten in diesem Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt. Viele von ihnen müssten selbst bei laufenden Kosten wie fürs Personal Kredite aufnehmen. Mit dafür verantwortlich macht Boss Bund und Land. Diese übertrügen den Kommunen immer mehr Pflichtaufgaben. Als Beispiele nannte er den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern sowie die Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Der finanzielle Ausgleich dafür reicht in Boss Augen nicht. Außerdem gingen die Steuereinnahmen bei Gewerbesteuer und Umsatzsteuer zurück. Bei den Pflichtaufgaben könnten die Kommunen nicht sparen. Deshalb seien die Städte womöglich gezwungen, weniger Geld für den ÖPNV oder die Kultur auszugeben. Das könnte zum Beispiel kürzere Öffnungszeiten für Museen oder Stadtbüchereien bedeuten.
Donald Trump ist noch gar nicht US-Präsident, aber gestern auf einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago, das ist sein Anwesen in Florida, hat er schon mal klargestellt, worauf sich die Verbündeten einstellen müssen, zum Beispiel bei den Verteidigungsausgaben. Trump fordert von den NATO-Ländern, 5% ihres Bruttoinlandsproduktes fürs Militär auszugeben. Bisher liegt das Ziel bei 2%. Trump sagte dazu, das sollte auf 5% angehoben werden. Alle Länder könnten sich das leisten.
At that point it was 2%, it should be 5%. They can all afford it, but they should be at 5%, not 2%. I'm the one that got them to pay 2%.
Und auf diese Forderung von Trump, da gibt's schon Reaktionen hier bei uns in Deutschland. Aus SPD und FDP kommt Kritik an Trumps 5%-Forderung. Die Einzelheiten von Christiane Rüther.
Der SPD-Außenpolitiker Stegner nennt Trumps Forderung völligen Irrsinn. Dem Nachrichtenportal Politico sagte er, man brauche nicht mehr Waffen in der Welt, sondern weniger. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, Strack-Zimmermann von der FDP, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man solle sich nicht von jeder Aussage Trumps kirre machen lassen. Man sei hier nicht auf einem Basar. Zwar reichten die aktuellen 2% nicht aus, so Strack-Zimmermann, aber man solle auch nicht Pi mal Daumen eine Zahl in den Raum stellen.
Und auch bei Social Media wirft die Amtszeit von Trump ihre Schatten voraus. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will in den USA weniger gegen Falschinformationen tun. Die Faktenprüfer bei Facebook und Instagram beispielsweise sollen abgeschafft werden. Für Deutschland setzt Digitalminister Volker Wissing darauf, dass sich die EU-Kommission damit befasst. Das hat Wissing der ARD gesagt.
Die europäische Regulierung ist klar. Und die Zuständigkeit der EU-Kommission in diesem Fall ebenso. Deswegen vertraue ich und setze darauf, dass die EU-Kommission dieses Vorgehen sich genau anschaut, das streng prüft und gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen einleitet.
Meta will das Faktenchecken bei Facebook, Instagram und Threads nicht mehr von unabhängigen Prüfern übernehmen lassen. Stattdessen sollen Nutzer die Möglichkeit bekommen, bei fraglichen Beiträgen einen einordnenden Kontext einzufügen. Die sozialen Netzwerke, die stehen ja immer wieder in der Kritik, zum Beispiel, dass sie Rechtsextremismus befördern. Das gilt besonders für die Plattform X von Elon Musk. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, fordert die Bundesregierung deshalb auf, die Plattform X zu verlassen. Zur Begründung sagte sie dem ARD-Hauptstadtstudio, Kanzler, Minister und Ministerien werteten die Plattform durch ihre Präsenz auf. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein.
Dabei sei X, das früher Twitter hieß, schon längst keine offene Dialogplattform mehr, so Ataman, sondern vielmehr ein politisches Instrument des reichsten Mannes der Welt zur Machtbeeinflussung. Sie verstehe, dass sich die Regierung schwer damit tue, die Plattform zu verlassen, sagte Ataman dem ARD-Hauptstadtstudio. Es sei aber wirklich nötig. Die Algorithmen bei X befeuerten und unterstützten rechtsextreme Äußerungen. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes hatte X bereits im Oktober 2023 verlassen und die Bundesregierung auch damals aufgefordert, das ebenfalls zu tun. Die Debatte hat zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen, nachdem X-Eigentümer Elon Musk Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier beschimpft hatte und zur Wahl der AfD aufgerufen hat.
Klimaforscher kritisieren die CDU-Pläne, das Verbrennerverbot zu kippen. Der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, hat in der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, deutsche Autobauer könnten auf globalen Märkten nicht erfolgreich bleiben, indem sie am Verbrenner festhalten würden. Man könne jedoch darüber reden, das geplante Verbot ab 2035 flexibler zu gestalten. CDU, CSU und FDP fordern in ihren Wahlprogrammen, das EU-weite Verbot für neue Verbrenner ab 2035 zurückzunehmen. Die Verbrennerautos tragen durch ihren CO2-Ausstoß mit zum Klimawandel bei. Und wie schlimm es inzwischen in einigen Regionen der Welt ist, das zeigt sich gerade wieder im US-Bundesstaat Kalifornien. In Los Angeles breitet sich ein Waldbrand in einer Wohngegend aus. Betroffen ist vor allem der Stadtteil Pacific Palisades am Westrand der Stadt. Er wurde komplett evakuiert. Mehr als 30.000 Menschen mussten Häuser und Wohnungen verlassen. Aus Los Angeles berichtet unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Fernsehbilder zeigen schon den ganzen Tag, wie Feuerwehrleute versuchen, Menschen und Häuser zu retten. Ernsthaft Verletzte sind bisher nicht zu beklagen, aber immer wieder fangen Kameras Bilder von Gebäuden ein, die in Flammen stehen. Erschwert werden die Versuche, das Feuer einzudämmen, nicht nur durch den berüchtigten Santa Ana Wind, der warme und trockene Luft über die ohnehin extrem ausgetrocknete Vegetation bläst und das Feuer damit schnell vorantreibt. Die Evakuierungen verliefen in den Mittagsstunden auch zum Teil chaotisch. Zwei wichtige Verkehrsadern waren stundenlang blockiert, kaum Durchkommen für die Einsatzkräfte. Verängstigte Menschen flohen aus dem Stau, zurück blieb eine rund 200 Autos lange Blechlawine. Erst nach längerer Zeit räumten Bulldozer die Fahrzeuge an den Straßenrand. Die Wettervorhersage ist ungünstig. Über Nacht und morgen werden noch stärkere Winde erwartet.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
In Baden-Württemberg regnet es heute immer wieder, in den höheren Lagen fällt auch Schnee. Nass ist es auch in der Pfalz. In den anderen Regionen von Rheinland-Pfalz beginnt dieser Mittwoch noch trocken. Vorübergehend scheint auch die Sonne. Im Laufe des Nachmittags dann auch Regen oder Schnee. Die Höchstwerte heute zwischen +1 und 10 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir haben Mittwoch, den 8. Januar. Das bedeutet, es sind nur noch 6,5 Wochen bis zur Bundestagswahl am 23. Februar. Und dafür alles auf die Reihe zu bekommen, ist ein organisatorischer Kraftakt, insbesondere für die Kleinparteien. Bereits gestern war Meldeschluss für eine Teilnahme an der Bundestagswahl. Und nur noch bis Mitte des Monats haben die Kleinparteien Zeit, um tausende Unterschriften einzusammeln. Unsere Berlin-Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann hat sich umgehört und zieht dieses Fazit. Einige von den Kleinparteien, die fühlen sich benachteiligt.
Synchron und im Takt gehen Arme nach links, Arme nach rechts. Im Berliner Büro der Kleinpartei Volt entsteht ein TikTok-Video mit der Spitzenkandidatin. Pressesprecherin und Social-Media-Team tanzen mit. Jede Hand wird gebraucht. Wahlplakate auspacken, Unterschriften sammeln. Gerade das sei herausfordernd, findet Spitzenkandidatin Maral Koestanian.
Der Zeitpunkt ist natürlich für uns alle eine Riesenherausforderung. Gerade für uns als junge Partei, die jetzt noch nicht so viele finanzielle Ressourcen auch haben. Aber wir haben ganz viele Mitglieder, die gesagt haben, wir sind natürlich ehrenamtlich dabei.
Kleinparteien wie Volt brauchen für einen Platz auf dem Wahlschein fast 30.000 Unterschriften. Bis zum 20. Januar müssen sie vorliegen. Vor jeder Bundestagswahl sollen sie belegen, dass die Parteien, die antreten, auch wirklich von der Bevölkerung unterstützt werden. Dagegen geklagt hat die ökologisch-demokratische ÖDP, weil sie seit Jahrzehnten besteht und ihre Ernsthaftigkeit nicht jedes Mal beweisen will. Aber das Bundesverfassungsgericht bestätigte im Dezember das Verfahren. Auch in der Kürze. 35 Tage sind es dieses Mal im Vergleich zu 480 bei der letzten Bundestagswahl. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der ÖDP, Kirsten Jägel, hält das für zu knapp.
Hinzu kommt noch, dass es Weihnachten war, dass also viele Leute im Urlaub sind, auch unsere Ehrenamtler. Wir sammeln alles mit Ehrenamtlern. Und dass es draußen wahnsinnig kalt ist.
Jäckel hätte sich 2 Wochen mehr gewünscht und sieht sich im Vergleich zu großen Parteien benachteiligt. Der Gesetzgeber gehe nicht gerade freundlich um mit kleinen Parteien, meint Staatsrechtlerin Sophie Schönberger.
Die Hürden sind nicht ganz unerheblich. Das Bundesverfassungsgericht hat das für zulässig erklärt, hat also gesagt, dass die Herausforderungen nicht so groß sind, dass es eine verfassungswidrige Benachteiligung ist. Aber der Gesetzgeber wäre jedenfalls nicht gehindert, diese Anforderungen abzusenken und die Wahlteilnahme für die kleinen Parteien zu erleichtern.
Das hat er aber nicht. Sehr zum Ärger von Matteo Jaschik. Der Sänger der Band Calcia Candela kandidiert in Berlin für die Partei des Fortschritts, PDF, die sich wie Volt Digitalisierung auf die Fahnen schreibt.
Man kann zum Beispiel auch digital ein Konto eröffnen mit mehreren Millionen Euro drauf oder so. Das geht alles, aber nein, diese Unterschriften muss man händisch sammeln, mit Zetteln. Das ist wirklich ein Zeichen von ausufernder Bürokratie, von Gesetzen, die gemacht wurden, bevor es Computer und Internet gab.
Nachdem im November der straffe Zeitplan bis zur Neuwahl klar wurde, baten PDF und andere Kleinparteien die Bundesregierung in einem offenen Brief um niedrigere Zulassungshürden. Auch das vergebens. PDF hofft nun auf Direktkandidaten, wie zum Beispiel den Calcia Candela-Sänger Jaschik. Um Unterschriften geworben wird mit Bollerwagen, Freibier und Musik. Candela.
Kleinparteien unter Zeitdruck vor der Bundestagswahl am 23. Februar.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist der Abschlusstag der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten. Am Tagungsort im Kloster Seeon wird Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz erwartet. CDU und CSU haben für den Bundestagswahlkampf ein gemeinsames Programm und wollen Einigkeit demonstrieren. Anita Fünfinger.
Alexander Dobrindt spart nicht mit freundlichen Worten. Im Gegenteil, er ist geradezu überschwänglich. Die CSU freue sich auf Friedrich Merz und wörtlich, wir tragen ihn mit großer Überzeugung, Freude und Leidenschaft. Landesgruppenchef Dobrindt macht das auch daran fest, dass sich die CDU vor allem beim Thema Migration auf die CSU zubewegt habe. Man sei sich näher, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Die Botschaft, die von dieser demonstrativen Einigkeit ausgehen soll, ist klar. Zwischen CDU und CSU passt kein Blatt. Und so wollen also heute Mittag die Parteichefs Friedrich Merz und Markus Söder in inhaltlicher wie persönlicher Verbundenheit gemeinsam in die heiße Wahlkampfphase starten.
In Österreich gibt Bundespräsident Van der Bellen heute bekannt, wer bis zur Bildung der neuen Regierung übergangsweise die Kanzlerschaft übernimmt. Amtsinhaber Nehammer von der ÖVP gibt den Posten auf. Mit der Bildung einer neuen Regierung ist inzwischen der Chef der rechtsnationalen FPÖ, Kickl, beauftragt worden. Heute ist es ein Jahr her, dass die bundesweiten Bauernproteste losgingen. In Südbaden sollen anlässlich des Jahrestags an vielen Orten Mahnfeuer angezündet werden. Christina Feenstra.
Laut dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband möchten die Bäuerinnen und Bauern der Bevölkerung für ihren Rückhalt danken. Außerdem wolle man mit den Aktionen zum Jahrestag das Wir-Gefühl stärken und an das erinnern, was durch die Proteste erreicht wurde. Aktionen sind unter anderem in Lörrach, Freiburg und Rheinfelden geplant, außerdem in Donaueschingen, Bad Säckingen und Lahr. Die Mahnfeuer sollen abends in der Nähe von Bundesstraßen angezündet werden. Lahr macht um 17 Uhr den Auftakt. Dort haben die Veranstalter 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.
An einigen Flüssen und Bächen in Rheinland-Pfalz wird ab heute Mittag mit steigenden Wasserständen gerechnet, wegen der vorhergesagten Niederschläge, so die Hochwasservorhersagezentrale. Am Freitag könnte die Mosel am Pegel Trier etwa 8 Meter erreichen, je nachdem, wie viel Schnee dabei ist. Am Mittelrhein, am Pegel Koblenz und an der Sauer beim Pegel Bollendorf rechnen die Experten damit, dass die Meldehöhe erreicht werden könnte. Im Wintersport beginnt heute der Slalom-Monat Januar und zwar mit dem Nachtrennen im italienischen Madonna di Campiglio. Der deutsche Topfahrer Lino Strasser will nach mehreren Patzern vor dem Jahreswechsel jetzt wieder vorne mitfahren. André Siems.
Madonna di Campiglio, da schlägt das Herz vieler Skifans höher. Perfekt präparierte Pisten im Herzen der Dolomiten, in einer Landschaft, die zum UNESCO-Welterbe gehört. Eigentlich könnte alles perfekt sein und auch der deutsche Linus Strasser mit bester Laune dorthin reisen. Doch seine Ergebnisse sorgen für Bauchgrummeln. Die letzten 3 Slaloms ist er immer ausgeschieden. Bislang steht bei ihm nur ein 7. Platz im Saisonslalombuch. Den hat er gleich im ersten Rennen im finnischen Levi geholt. Strasser ist also unter Druck, will wieder liefern.
Nochmal zurück zur Bundespolitik. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Also weg mit dem Weihnachtspulli. Und was brauchen Kanzlerkandidaten? Ebenso wie Popstars? Ganz klar Merchandise.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Eva Ellermann hat sich das Sortiment angesehen.
Es ist Wahlkampf und die Parteistrategen möchten uns, ihre Kanzlerkandidaten und die Kandidatin, am liebsten direkt auf den Leib schneidern. Team Robert steht zum Beispiel auf einem grasgrünen Kapuzenpulli, natürlich aus Bio-Baumwolle, zu haben für schlanke 89 Euro. Das dunkelblaue Unions-Sweatshirt mit dem kleinen Aufdruck Team Merz vorne und fetten Großbuchstaben Merz hinten drauf, das wird schon für 25 Euro angeboten, ist aber im Moment nicht lieferbar und fällt auch recht klein aus, heißt es. So ein bisschen als Warnung auf der Webseite. Und noch ein drittes Team gibt es. Die AfD schickt Team Alice ins Rennen. Mit T-Shirts, auf denen nicht nur der Vorname von Kanzlerkandidatin Weidel prangt, sondern auch noch die Silhouette ihres Gesichts, dem gegenüber ein Weidel-Lächeln schenkt. Nur einer hat kein Team. Olaf Scholz. Die SPD bietet zwar auch für ihren Kanzlerkandidaten rote Pullis und T-Shirts, aber aufgedruckt ist der Schriftzug SPD und ein knollennasiges Gesicht, das eher nach Karikatur als nach Kanzler aussieht. Sieht so aus, als müsste Olaf es als Einziger ohne Team schaffen.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.